Liebe Freunde, Jesus hat den Leuten nie Honig ums Maul geschmiert. Der hat sie nie harmonisiert, der hat sie provoziert und dadurch polarisiert. Und wenn Jesus gepredigt hat, da haben sich meistens zwei Gruppen gebildet. Die einen wollten ihn zum König machen und die anderen wollten ihn zur Schnecke machen. Die einen hoben die Arme vor Begeisterung und die anderen haben sich nach Steinen gebückt, um ihn zu steinigen. Es hat ja mal eine Zeit gegeben in seinem Leben, da war er bei den Massen beliebt. Das war, als er mal 5000 Leuten zu essen gegeben hat. Da waren sie natürlich alle von ihm begeistert. Da war er der Held des Tages. Da wollten sie ihn zum König machen. Und dann merkten die aber, der hat von uns auch was verlangt. Der gibt uns nicht nur was, sondern der will auch was von uns. Nämlich, dass wir an ihn glauben. Im Johannesevangelium Kapitel 6 wird das beschrieben. Im Vers 40 heißt es, mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und nach diesem Satz beginnt der Protest. Da heißt es hier, da entrüsteten sich die Zuhörer über ihn und sagten, ist das nicht der Jesus, der Sohn des Josef? Seine Eltern kennen wir doch. Solange der denen kostenlos Brot zu essen gab und sie sich bei denen durchschlauchen konnten, da war denen völlig egal, aus welcher Familie der stammte. Aber jetzt, als er Glauben verlangt, da heißt es plötzlich, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn vom Zimmermann Josef. In dessen Werkstatt haben wir doch immer für unsere Meerschweinchen das Futter geholt. Und seine Frau, die Marie, das ist doch diejenige, die bei Aldi immer mit aushilft. Und mit seinen Schwestern, da sind wir doch in der Tanzstunde gewesen. Und mit dem haben wir doch, als er junger Mann war, auf dem Dorfplatz Fußball gespielt. Wie kommt der dazu, jetzt zu behaupten, der käme vom Himmel und wir sollten an den glauben? Ihr seht, es ist schon immer schwierig gewesen, an Jesus zu glauben. Das war damals nicht anders als heute. Heute, im Zeitalter des Wassermanns, wo alles verwässert wird, da steht Jesus wie so ein Pfeiler im Strom der Zeit, an dem sich die Fluten teilen und Gischt und Geifer der empörten Widerstände emporspritzt. Was gewünscht wird, das ist so ein Brötchengeber, ein Semmel-Jesus, aber kein Sterbender, der selbst sich verleugnet und Selbstverleugnung verlangt. Als die Massen das merkten, der gibt uns nicht nur Brot, sondern der will, dass wir an ihn glauben, da heißt es im Vers 60, viele seiner Jünger, die hörten das und sagten, was der redet, geht zu weit. Also so etwas kann man doch nicht mit anhören. Und jetzt ist mal interessant, wie Jesus auf diesen Protest reagiert hat. Der hätte ja sagen können, oh, das tut mir aber leid. Also ich wollte keinem von euch zu nahe treten. Natürlich braucht ihr das alles nicht so für bare Münze zu nehmen, was ich so sage. Und wenn ihr von Opfer und Gehorsam und Leiden und Gericht und so nichts hören wollt, werde ich in Zukunft eben ein bisschen sanfter predigen. So macht es ja die Kirche bei uns an vielen Punkten. Aus lauter Angst, irgendjemandem zu nahe zu treten, tritt sie leiser. Aus lauter Angst, irgendjemanden zu verlieren, verliert sie kein Wort mehr möglichst über solche Themen wie Sünde und Hölle und Gericht und Verdammnis und so weiter. Aus lauter Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen, der entfernt sie alles anstößig aus ihrer Botschaft und verhökert ihre Dienste zu herabgesetzten Preisen. Neuerdings wird sogar das, was die Bibel als Gräuel vor Gott bezeichnet, als Teil seiner guten Schöpfung ausverkauft. Der Ausverkauf der Kirche ist in vollem Gange. Jesus jedenfalls hat sich niemals so billig verkauft. Und er ist nie auch nur einen Millimeter von dem Satz abgewichen, den er hier in Vers 47 sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und als die anrücken und sagen, also das geht zu weit, man kann das ja gar nicht mit anhören, was du hier erzählst, da sagt er nicht, na gut, da korrigiere ich mich eben. Ich sage nicht mehr, wer an mich glaubt, sondern wer ein bisschen an mich glaubt. Oder wer gar nicht an mich glaubt, aber wer von sich glaubt, ein guter Mensch zu sein, der hat auch das ewige Leben. Nein, das sagt Jesus nicht. Im Gegenteil, da steht hier, als Jesus merkte, dass sie sich entrüsteten, da sagt er zu ihnen, was, das ärgert euch wohl. Das heißt, statt sie zu besänftigen, da gießt er noch Öl ins Feuer. Der predigt absichtlich immer schärfer, weil er weiß, nur eine kompromisslose Verkündigung führt auch zu einer radikalen Bekehrung und Umkehr. Und er will ja nicht irgendwelche Verehrer züchten, er will Menschen als Nachfolger haben, die ohne Rücksicht auf Verluste und auf andere Menschen und andere Mächte ihm allein gehorchen, egal was andere Leute dann darüber denken und auch wenn es schwer wird und wenn die Nachfolge Nachteile bringt. Und als das die Massen kapierten, da standen sie auf einmal nicht mehr auf Jesus. Als das Kreuz die ersten Schatten vorauswarf, da warfen die meisten schon das Handtuch. Da begann die große Abwanderung. Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen nicht mehr mit ihm. Wenn ein Parteichef die Gefolgschaft verweigert, dann wird er versuchen, sie irgendwie festzuhalten, Kurs ändern, kürzer treten, Kompromisse machen. Diesen Versuch hat Jesus nie gemacht. Der ist ja kein Parteichef, der um die Gunst seiner Genossen feilschen muss, sondern der ist der Sohn Gottes, der ist die Wahrheit in Person. Der hat ja nicht gesagt, wie heute so viele Theologen so sagen würden, ich weiß um die Wahrheit oder etwa ich habe die Wahrheit, sondern der hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht heute so und morgen so, sondern die ist heute so und die ist morgen so und die ist immer und in alle Ewigkeit die gleiche. Und wenn Jesus einmal gesagt hat, ich will euch ganz, mit Leib und Seele, da kann er nicht auf einmal sagen, naja gut, es ist ja, bin ja zufrieden, wenn ihr schon mal so ein bisschen fromm seid und immer mal mich besucht und mal ein kleiner Seitensprung oder eine kleine Notlüge, da bin ich nicht so kleinlich und meine Worte, die braucht er auch nicht so genau zu nehmen. Also so hat Jesus nie gesülzt. Der hat oft scharfe Worte gesagt, hat aber nie ein einziges seiner scharfen Worte zurückgenommen. Und er hat nicht eine einzige seiner radikalen Forderungen zurückgenommen. Und lieber hat er die Massen abwandern lassen, die zurückschraken vor seinen Forderungen. Und wenn einer so radikal ist, da ist es natürlich kein Wunder, wenn er eines Tages plötzlich alleine dasteht. Und das ist Jesus passiert. Plötzlich stand er ganz alleine da mit seinen 12 Jüngern. Und da hat er die Jünger nicht poussiert und nur gebettelt, meine Freunde, bleibt doch wenigstens ihr noch bei mir. Nein, in dem Augenblick, als die alle abgehauen sind, da hat er sich zu seinen Jüngern umgedreht, die ihm nachfolgten, und hat ihnen ins Gesicht gesehen und gesagt, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr auch weggehen? Er hat es den 12 freigestellt, ihn zu verlassen. Und er stellt es auch uns frei. Also Jesus ist wirklich ein König, das ist ein Herr. Der rennt uns doch nicht so nach wie so ein Bettler. Ob wir vielleicht so lieb sein wollen, ihm ein bisschen zu folgen. Wer nicht an Jesus glauben will, kann sein Leben selbst gestalten. Da wird ihm Jesus keine Vorschriften mehr machen. Es kann jeder gehen, der nicht will. Und ihr, sagt er zu seinen eigenen Jüngern, zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Und an diesem Tiefpunkt seiner Biografie, da gibt der Petrus eine Antwort. Und da geht die Sonne auf. Der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist ja eigenartig. Die Jünger, die von Jesus weggehen, begründen das mit dem Argument, was der sagt, ist unerträglich. Seine Worte kann man nicht hören. Und die Jünger, die bei Jesus bleiben, begründen das mit dem Argument, du hast Worte des ewigen Lebens. Also so verschieden wird das gleiche Wort gehört, je nachdem, ob einer zum Gehorsam bereit ist oder nicht. Denn nur wer Jesus gehorcht, der erfährt, dass er die Wahrheit sagt. Und deshalb sagt er damals zu seinen Jüngern auch, und auch zu uns heute, wenn ihr nicht wollt, wollt ihr auch weggehen? Die 12 Jünger, die wollen nicht und die können auch nicht. Also wer einmal erkannt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der kommt nicht wieder von ihm los. Petrus erkennt ganz klar, ein Leben ohne Jesus, das wäre ja total sinnlos. Herr, wohin sollen wir denn ohne dich gehen? Und jetzt ist die Frage für uns, ob wir diesen Worten, die das Neue Testament überliefert, genauso glauben können und genauso von denen das sagen können, was der Apostel Paulus von den Worten des Alten Testamentes gesagt hat. In der Apostelgeschichte 24 wird beschrieben, wie er bei dem Felix vor so einem Verhör ist, und ausgefragt wird, und in der Rede, die er da hält, da fällt der Satz, Vers 14, ich bekenne, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Und diesen Satz, den können heute viele nicht mehr nachsprechen. Es glauben keineswegs alle alles, was in der Bibel steht. Selbst unser Landesbischof hat in einer überfüllten Kirche hier in dieser Stadt laut gerufen, es steht auch Falsches in der Bibel. Und als nachgefragt wurde, was er damit meint, hat er sich auf 3. Mose berufen, wo der Hase als Wiederkäuer bezeichnet wird. Und das ist nach der Meinung des Bischofs falsch gewesen. Aber wenn er Brehms Tierleben nicht bloß die ersten beiden Bände gelesen hätte, sondern bis zum Band 12 sich durchgeackert hätte, da hätte er auf Seite 421 lesen können, dass schon im Jahre 1882 die Biologie das festgestellt hat, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Die Bibel ist fehlerfrei, auch in diesen Dingen. Na gut, solange unsere bibelkritischen Brüder, also ich bin für den Bischof kein Bruder mehr. Mich redet er nicht mehr als Bruder an oder mit einer Amtsbezeichnung als Pfarrer oder mit meinem Titel. Ich bin für den schlicht Herr Lehmann. Naja, also solange unsere bibelkritischen Brüder ihre Argumente aus der Mottenkiste der freidenkerischen Gottlosen aus dem 19. Jahrhundert beziehen, da können und dürfen wir ja das gar nicht weiter ernst nehmen. Dann können wir nur einen Bleistift nehmen und auf unserer Gebetsfürbittenliste die Namen dieser Brüder schreiben. Aber so ist das eben. Vom Konfirmanden bis zum Bischof, vom Pfarrer bis zum Theologiestudenten und Professor, vom Kirchenvorstand bis zum Weltkirchenrat. Irgendwann hat jeder irgendwo irgendwelche Bedenken gegen irgendwas, was in der Bibel steht, weil es seine Erfahrung oder seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder seiner Vernunft oder was weiß ich widerspricht. Der Paulus, das war einer der größten Geister der Menschheit, dem das ganze moderne Heer der Meckerer und Meckererinnen das Wasser nicht reichen kann. Und dieser Geistesriese, der war sich nicht zu schade, in dem Verhör vor Felix und vor seinen weltlichen und geistlichen Richtern den geradezu kindlichen Satz zu sagen. Ich glaube allem, was in der Bibel steht. Da ist mir gleich Karl Barth eingefallen, obwohl ich kein Barthianer bin. Aber als der seine Abschiedsrede, seine Abschiedsvorlesung gehalten hat in Chicago, da waren sie nur alle gespannt. Was ist die Quintessenz im Leben dieses großen Theologen? Und da hat Karl Barth mit einem Vers aus der Christenlehre geantwortet, aus der Sonntagsschule. Und hat gesagt, meine Theologie kann zusammengefasst werden in dem Vers Jesus loves me that I know, for my Bible tells me so. Das heißt, Jesus liebt mich ganz gewiss, meine Bibel sagt mir dies. Das ist genau in dem Geist, in diesem naiven, kindlichen Geist ausgesprochen von zwei großen Männern, die am Ende ihrer Tätigkeit gesagt haben, ich glaube allem, was in der Bibel steht. Und zu diesem Satz möchte ich mich auch bekennen. Und ich weigere mich, mich an dem modernen Schwindel zu beteiligen, der eine Aussage nach der anderen aus der Bibel streicht von der Jungfrauengeburt bis zur Auferstehung. Gerade auf die Auferstehung hat der Paulus den allergrößten Wert gelegt. Und deshalb hat er nämlich auch in seinem, nachdem er sich zur Autorität der Bibel bekannt hat, hat er gleich im nächsten Vers gesagt, ich habe die Hoffnung, dass es eine Auferstehung geben wird, der Gerechten und der Ungerechten. Das ist seine Botschaft. Das ist das, was die Juden nicht hören wollten. Und das ist der wahre Grund für seine Verhaftung. Offiziell kam das Wort Auferstehung in der Anklageschrift überhaupt nicht vor. Aber der Paulus behauptet in seinem Schlusswort, in der Verteidigungsrede, dass genau das der springende Punkt ist. Um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt. Damit ist die Verhandlung zu Ende. Felix verschiebt den Prozess, Paulus wird wieder in die Zelle abgeschoben. Und nun steht hier in Vers 22, Felix wusste sehr genau über diese Lehre Bescheid. Der hatte also nicht zum ersten Mal was von der Auferstehung gehört. Aber er war vielleicht zum ersten Mal einem Menschen begegnet, der voll an die Auferstehung glaubte. Und jeden Abend, wenn Felix vor seinem Kaminfeuer saß und seine Salzstangen knabberte, da knaubelt er an einer schwierigen Frage. Und die Frage lautet, wenn das wahr ist, was dieser Häftling Paulus erzählt, was mache ich dann? Denn das ist ihm klar. Wenn das mit der Auferstehung stimmt, da stimmt ja mein ganzes Leben nicht mehr. Da kann ich nicht mehr so leben wie bisher, da muss ich ja alles ändern. Und nach ein paar Tagen hält das einfach nicht mehr aus. Er muss wissen, mehr über den Glauben an Jesus. Und da lässt er sich den Paulus noch einmal kommen. Anwesend bei dem Treffen ist noch seine Lebensabschnittsgefährtin, seine derzeitige ständige Begleiterin, die Frau Drusilla. Und die beiden, Felix und Drusilla, die waren ein ganz besonderes Pärchen. Felix heißt auf Deutsch der Glückliche. Na, ob der wirklich glücklich war, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Schwein gehabt hat. Von Geburt war er nämlich ein Sklave. Der wurde dann später freigelassen und er stieg als Günstling des Kaisers immer höher. Aber Felix war ein skrupelloser Mensch, Emporkömmling, geizig, ungerecht, unbeliebt, der seine Regierungszeit dazu benutzte, sich selber zu bereichern. Und der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der hat über ihn geschrieben, die Macht eines Königs hat er mit der Gesinnung eines Sklaven ausgelebt. Übrigens fiel er später in Unglade, starb in der Verbannung, aber hier, da ist er noch dicke da. Mit seiner dritten Frau Drusilla, die gar nicht seine Ehefrau war. Also die Drusilla war von Geburt an eine Prinzessin, Tochter des Königs Agrippa, und die war schon als Kind mit dem Prinzen verlobt. Die Ehe kam aber nicht zustande. Und als Felix sich in die Drusilla verknallte, da war sie gerade mit dem König Azizus von Odessa verheiratet. Und durch einen Magier ließ er sie dazu überreden, ihren Mann zu verlassen und zu ihm zu ziehen. Also die beiden waren alle beide mal verheiratet, hatten sich von ihren Ehepartnern getrennt und sich wieder zusammengeschmissen. Wie gesagt, ein sauberes Pärchen. Und die beiden lassen sich jetzt den Paulus kommen und wollen ihn hören über den Glauben an Jesus Christus. Unaustilgbar fest sitzt die Frage nach Gott und die Sehnsucht nach Frieden mit Gott, auch im Herzen eines brutalen Machthabers und einer ausgekochten Ehebrecherin. Da sitzen sie nun da, der Herr Glücklich und die Frau Drusilla, geschminkt, gepudert und geliftet, aber niedergedrückt vom schlechten Gewissen. Behängt mit Gold und Diamanten, aber beladen mit Schuld. Ausgestattet mit Vollmacht über Leben und Tod, aber angekettet an die Macht der Sünde. Vollgestopft mit Leckerbissen, aber mit einem leeren, unbefriedigten Herzen. Und da wird der Häftling Paulus reingeführt und man sagt ihm, er soll über den Glauben an Jesus sprechen. Jeder andere hätte in dieser Situation gesagt, das ist die von Gott gegebene Chance, dass ich vielleicht freikomme. Dieser Mann hat meine Zukunft in der Hand. Und wenn ich den für mich gewinne, dann lässt er mich vielleicht laufen. Also heute schön diplomatisch leise treten, damit ich morgen wieder das Evangelium in Freiheit verkündigen kann. Meine Ankläger, die sind gar nicht hier. Nur dieses gestalte Weibsbild mit der Wespentaille. Die darf ich natürlich auf keinen Fall verschlüpfen, sonst ist ja gleichässig. Aber wenn ich dir eine Nettigkeit sage, legt die vielleicht ein gutes Wort für mich ein bei Felixen. Auf alle Fälle hat ja Gott an ihren Herzen schon gearbeitet. Die wollen von Jesus hören. Die dürfen also auf keinen Fall abgestoßen werden. Also da darf ich die jetzt nicht hart anpredigen. Da muss ich alle anstößigen Themen vermeiden. Am besten ich predige über die Nächstenliebe und dann vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum sozialen Handeln der Kirche. Das hören die von der Regierung immer gerne. Also so ungefähr hätte jeder andere gedacht. Und was hat mein Paulus gemacht? Der predigt von der Gerechtigkeit, von der Enthaltsamkeit und vom jüngsten Gericht. Also ausgerechnet, in mehr Fettnäpfchen konnte man ja gar nicht reintreten. Bei dieser Themenwahl ist jede Chance für ihn vorbei. Dass er etwa diese Hörer gewinnen könnte für sich. Aber Paulus will die ja nicht für sich gewinnen, sondern er will sie ja für Jesus gewinnen. Der will ja nicht seine Haut retten, sondern der will, dass diese Menschen gerettet werden. Selbstverständlich weiß er ganz genau, was das für Typen sind. Aber der lässt sich weder durch ihr großkotziges Auftreten noch durch ihr großartiges Aussehen irgendwie beeindrucken. Der riecht förmlich durch die Wolke Chanel Nummer 5, die die umgibt, dass das, wie die nach Sünde stinkt, das sind zwei sündige Menschen, die sich parfümiert haben, aber die in Ewigkeit verloren gehen, wenn sie Jesus nicht annehmen. Die wollen vom Glauben hören? Gut, dann sollen sie auch vom Glauben hören. Aber dann müssen sie auch hören, dass sie sich ändern müssen. Paulus hält jetzt nicht eine Evangelisationspredigt, wie sie heute üblich ist. Du bist wertvoll, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Jesus liebt dich, wie du bist. Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Du bist wertvoll. Da muss doch noch mal dazu gesagt werden, nicht nur du kannst zu Jesus kommen, wie du bist, sondern du kannst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist doch das eigentliche Thema der Bibel. Du sollst verändert werden. Eine neue Schöpfung soll ja passieren. Der hat nicht vorher ein lateinisches Konzept sich gemacht, der hat Deutsch gesprochen und spricht als erstes von der Gerechtigkeit. Das ist ja ein Reizwort bis heute. Die Bibel erwähnt gar nicht, was er im Einzelnen gesagt hat, obwohl ich das gerne wüsste, aber steht nicht da. Sie erwähnt nur die Reaktion des Felix und das war, dass er einen großen Schreck gekriegt hat. Das kam ja schließlich nicht alle Tage vor. Dass diesem Staatsbeamten, der sich auf Kosten seiner Bevölkerung in Fetten machte, ein Untersuchungshäftling eine Predigt über Gerechtigkeit hält. Der Felix, der weiß vor Schreck gar nicht, wo er hingucken soll, was er sagen soll, und ehe ihm was einfällt, kommt Madame Drusilla an die Reihe. Paulus behandelt einen neuen Punkt, Enthaltsamkeit. Und das vor den Ohren einer Ehebrecherin. Stellt euch mal vor, irgendeiner unserer Bischöfe wäre mal bei Bundeskanzler Schröder eingeladen worden, um vor ihm und seiner Doris über Enthaltsamkeit zu reden und über Ehebruch und Ehescheidung. Was denken ihr wohl, was der da denen erzählt hätte? Gar nichts wahrscheinlich. Ich sehne mich nach Christen, nach Pfarrern, nach Bischöfen, die unerschrocken und kompromisslos zur biblischen Wahrheit stehen und die zum Beispiel den gottlosen Genderwahnsinn genauso beim Namen nennen wie den tausendfachen Mord an ungeborenen Kindern. Und die bereit sind, mit den höchsten Vertretern unseres Staates nicht nur bei Empfängen Sekt zu schlürfen, sondern den reinen Wein einzuschenken. Für Madame Drusilla war das wahrscheinlich starker Tobak, aber eigentlich ja nichts Neues. Die war Jüdin, die kannte die 10 Gebote, auch das 6. Neu war der vielleicht nur, dass es Menschen gibt wie den Paulus, die diese Gebote ernst nehmen. Und die Drusilla besitzt nicht die Frechheit, den Paulus als verkalkt abzuqualifizieren, als ob er nicht auf der Höhe der Zeit wäre, weil er die Gebote der Bibel ernster nimmt als die Zoten der Bravo und das Geschreibsel vom Pfarrer Fliege. Die hält die Klappe und schlägt die Augen nieder, weil sie sich von dem Anspruch Gottes auf ein reines Geschlechtsleben getroffen fühlt. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Jetzt kommt er zum dritten Punkt seiner Rede. Zum zukünftigen Gericht. Das wagen sich ja viele Pfarrer nicht mal vor der eigenen Gemeinde noch darüber zu reden. Dabei ist die Frage des Gerichts, der Bonhoeffer hat gesagt, das ist die wichtigste Frage des Lebens. Und der Luther hat das auch gemeint, der hat es nur anders formuliert. Er hat gesagt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich denn mein Leben, mein sündiges Leben, so hin, dass ich mal vor Gott bestehen kann, vor dem reinen Heiligen. Es kommt doch das letzte Gericht für jeden, auch für jeden Regierungen. Und auch alle, die auf der Erde auf hohen Posten sitzen, müssen am Schluss sich irgendwann mal vor Gott verantworten. Als Felix diese Gerichtsbotschaft hört, da erschrickt er noch einmal. Ihn hat das Wort Gottes getroffen. Und er hat genau begriffen, es ist Zeit, ich müsste eigentlich mich entscheiden. Ich müsste eine Glaubensentscheidung treffen. Aber dann schiebt er alles von sich weg. Für diesmal, sagt er zu Paulus, bist du entlassen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Da will ich dich mal wieder rufen lassen. Ja, und was ist, wenn sich die Gelegenheit nicht mehr ergibt? Wenn es einmal zu spät ist? Der Felix, der liebt das Verschieben. Das Verschieben des Prozesses von Paulus. Auch im Prozess seines Lebens, im Verhältnis zu Gott. Verschiebetaktik, das war das Unglück des Herrn glücklich. Der sagt kein klares Nein, der sagt kein klares Ja. Der lässt alles in der Schwebe. Und so gehen Menschen verloren. Und ich befürchte, dass auch diese Menschen verloren gehen, die sagen, ich glaube zwar an die Bibel, aber ich glaube eben nicht alles. Da halte ich es mit Luther, der gesagt hat, die Schrift ist Gottes Wort, nicht Menschenwort, welches lügt. Kein Jota ist umsonst. Darum heißt es, rund und rein alles ganz und geglaubt oder gar nichts geglaubt. Also, Wenn wir als Leute der Bekenntnisinitiative an den Käsmann-Spielen im Jahr 2017 teilnehmen wollen, dann hat das nur Sinn, wenn wir konsequent bei dem Sola Scriptura, die Schrift allein, bleiben und mit Paulus sagen können, ich glaube allem, was geschrieben steht. Amen.